Bevor es losgeht, ein kurzer Aufruf. Akte Südwest gibt es inzwischen seit mehr als 4 Jahren. Normalerweise sprechen wir in unseren Podcast-Folgen ja über Kriminalfälle aus dem Südwesten Deutschlands. Aber in der nächsten Folge wollen wir eine Ausnahme machen und euch, unseren Hörerinnen und Hörern, die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und uns Feedback zu geben. Wenn ihr also etwas wissen wollt über unseren Podcast, über unsere Verbrechensberichterstattung oder über einen der Fälle, die wir hier schon behandelt haben, dann schreibt uns eine Mail an podcast@swp.de. Außerdem könnt ihr euch mit euren Fragen und mit eurem Feedback auf WhatsApp bei uns melden, zum Beispiel mit einer Sprachnachricht. Die Nummer dafür findet ihr in den Shownotes. Und falls ihr uns auf Spotify hört, könnt ihr auch direkt unter dieser Folge einen Kommentar oder eine Frage hinterlassen. Wir freuen uns auf eure Anregungen und jetzt geht's los mit der Folge.
Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
Drei Tage vor Weihnachten 2022 fallen zur Mittagszeit in Albstadt-Ebingen Schüsse. Ein 23-jähriger Pizzabäcker wird auf offener Straße mit 4 Schüssen niedergestreckt. Zeugen sehen den Täter, wie er sich danach seelenruhig eine Zigarette anzündet und zu Fuß davongeht. Der Schock schlägt alsbald in Fassungslosigkeit um, denn bei der Festnahme gesteht der Täter, ein 52-jähriger Italiener, eine weitere Tat. Die Leiche einer 20-jährigen Frau, nach der seit Tagen gesucht wird, liegt zerstückelt und vergraben in seinem Garten. Es ist seine eigene Nichte. Die Ermittlungen führen in einen Abgrund aus Rachsucht und eiskalter Gewalt und werfen Fragen auf. Was trieb den Mann zu dieser Explosion der Gewalt? Sind es die Taten eines gewissenlosen Psychopathen und steckt hinter dem Fall mehr, als vor Gericht aufgeklärt werden kann? Sie hören Akte Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und bei mir zu Gast ist heute meine Kollegin Vera Bender. Hallo Vera, freut mich, dass das klappt heute.
Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ja, also Vera ist Redakteurin der Südwestpresse Zollernalbkreis in Balingen, im Volksmund auch Blauer Zack genannt. Du bist bei der Redaktion zuständig für Albstadt, hast vor allem den Prozess über diesen Fall vor dem Landgericht Hechingen damals für uns verfolgt. Es ist ja wirklich ein spektakuläres, nicht alltägliches Verbrechen. War es auch für dich ein besonderer Fall und eine eindrückliche Erfahrung?
Ja, auf alle Fälle. Das war ein ganz besonderer Fall. Wir leben ja auf dem Land und das war ganz in der Nachbarschaft. Und dieses Medieninteresse und das Interesse von den Leuten, das war unglaublich hoch. Jeder hat sich gefragt, was ist da genau passiert? Wie muss man das einordnen? Dann die Sicherheitsvorkehrungen beim Prozess selbst. 8 Verhandlungstage, unglaubliche Details, die zur Sprache kamen. Und alles sehr, sehr emotional. Es war eine sehr eindrückliche Erfahrung und man hat sich immer wieder gefragt, wie kaltblütig kann ein Mensch sein?
Ja, gleich gibt es die ganzen Details. Wir gehen gleich rein in unseren Fall.
Dieser Podcast wird von der Systemhaus Ulm GmbH unterstützt. Arbeiten Sie mit kriminell veralteter Software? Läuft vieles nicht mehr rund? Wünschen Sie sich mehr Tempo? Dann ist die Systemhaus Ulm GmbH der richtige Ansprechpartner für Sie. Stecken Sie nicht mehr fest in unsicheren und komplizierten Systemen. Gehen Sie den nächsten Schritt in die digitale Welt. Die Software-Experten der Systemhaus Ulm GmbH bringen Ihr Business auf den neuesten Stand. Hochqualifizierte Entwickler bauen maßgeschneiderte Softwarelösungen, die perfekt zu Ihren Aufgaben passen. Aber das ist noch nicht alles. Die Systemhaus Ulm GmbH optimiert auch Ihre Arbeitsprozesse und bietet erstklassigen Service. Das engagierte Team unterstützt Sie von der Planung bis zur Umsetzung für einen reibungslosen Übergang in die digitale Ära. Mehr Infos auf www.systemhaus-ulm.de. Übrigens, die Systemhaus Ulm GmbH ist seit 30 Jahren Ihr zuverlässiger IT-Full-Service-Partner in der Region.
Dann fangen wir an mit jenem Tag am Mittag des 21. Dezember 2022, mal so ganz chronologisch. Es fallen Schüsse auf offener Straße. Du bist ja selbst aus Albstadt, unser Fall spielt, und dort auch gut vernetzt. Es ist ja auch keine riesige Stadt. Wie hast denn du damals von dem Mord erfahren, von dem ersten? Und wie hat sich das in Albstadt dann so herumgesprochen?
Also ich selbst, ich wohne in Bollerdingen, aber das ist in direkter Nachbarschaft zur Albstadt. Ich habe dort auch sehr, sehr viele Freunde und Bekannte. Letztlich habe ich aber von dem Geschehen, das sich natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet hat, über meinen Sohn erfahren, weil der eben noch besser vernetzt ist. Und ja, ich war da auch völlig fassungslos, zumal diese beiden Opfer etwas jünger eben als mein Sohn sind. Und alle waren schockiert und vor allen Dingen über Social Media hat es die Runde gemacht. Und ganz schnell war da immer dieses Schlagwort Mafia.
Die Themen schneiden wir alle noch an, aber blenden wir jetzt mal diesen Hintergrund und Vorgeschichte etwas aus. Und damit auch die Frage, wie kam es überhaupt zu dieser Tat? Wir wollen den Fall so ein bisschen schälen wie eine Zwiebel, um zum Kern zu kommen. Aber jetzt erstmal die Frage, was passiert, ganz oberflächlich gesehen, an diesem Tag mitten in Albstadt? Vielleicht fangen wir mit der Örtlichkeit an. Wo findet die Tat denn statt?
Also eigentlich mitten in Ebingen. Ebingen ist ein Stadtteil von Albstadt, der größte Stadtteil. Und hier spielt sich eigentlich so alles ab. Hier gibt's eine Hochschule, hier sind Geschäfte, große Firmen, hier gibt's ein Krankenhaus. Und das war tatsächlich mitten in Ebingen, unweit von der Fußgängerzone. So eine ganz beschauliche Ecke eigentlich. Da gibt's einen kleinen Parkplatz. Dieser Platz nennt sich Ziegelplatz. Eine Straße führt eben an diesem Platz vorbei. Ein paar kleine Geschäfte drumherum, nichts Großes. Und vor allen Dingen eine Pizzeria. Und da fand das Ganze statt. Und man muss sich diesen Tag vorstellen, es war kurz vor Weihnachten. Da ist es auf der Schwäbischen Alb naturgemäß sehr, sehr kalt. Es liegt Schnee, war alles schon weihnachtlich geschmückt. Es war ja mitten am Tag und die Leute sind ganz geschäftig umhergelaufen, haben eingeparkt, sind zu den Geschäften. So war dieser Tattag, diese Örtlichkeit.
Das Opfer ist ja ein junger Pizzabäcker in der erwähnten Pizzeria. Er ist 23 Jahre alt. Und man kann auch sagen, er wurde vom Täter regelrecht da zum Tatort hingelockt, in die Falle. Wie lief denn das ungefähr ab?
An diesem Tag, das war ja ein Mittwoch, da ist Ruhetag in der Pizzeria, hat dieser junge Italiener, der Pizzabäcker, eine Nachricht auf seinem Handy bekommen. Und diese Nachricht kam von dem 52-jährigen Italiener. Der Wortlaut: Ich brauche Hilfe. Viele Zeugen haben das später dann so gedeutet, dass das so ein Kodex ist für ich möchte Gras kaufen. Ob das tatsächlich so war, dass der Ältere von dem Jüngeren eben Gras kaufen wollte und das vorgegeben hat, das kann heute natürlich niemand mehr sagen, weil es kein Außenstehender weiß. Es kann aber genauso gut auch so gewesen sein, dass der Jüngere das eben so gedeutet hat, dass der Ältere tatsächlich Hilfe braucht, weil der eben auf der Suche nach seiner Nichte war. Und die Nichte gehörte zum Freundeskreis des jungen Pizzabäckers. Auf alle Fälle ist dann nach dieser Nachricht auf dem Handy der junge Pizzabäcker auf die Straße gegangen, in Badelatschen, in seiner Jogginghose, um den 52-Jährigen zu treffen. Und da kam es dann direkt vor der Pizzeria zu einem Wortgefecht auf Italienisch. Das hat dann auch ein Passant später ausgesagt als Zeuge. Und weil das eben auf Italienisch war, kann heute auch keiner mehr sagen, was Inhalt dieses Gesprächs war. Es ist dann immer heftiger und immer lauter geworden. Und dieser Passant will dann auch gesehen haben, dass der ältere Italiener eben eine Waffe unter seiner Lederjacke hervorgezogen hat. Aus nächster Nähe fielen zwei Schüsse. Die haben den Pizzabäcker in den Oberkörper getroffen, von vorne, haben die Schlagader getroffen, haben Milz und Herz durchschlagen und beide Schüsse waren tödlich, wie der Pathologe nachher ausgesagt hat. Aber er hat auch erklärt, aufgrund dieser Fluchthormone ist er nicht sofort zusammengebrochen, sondern er konnte tatsächlich noch fliehen und hat sich abgewendet, ist einige Meter weiter gelaufen, hat dabei auch einen Badeschlappen verloren, hat sich über diesen Parkplatz geschleppt und da hat ihm dann nochmal ein Schuss getroffen von hinten ins linke Gesäß und er ist immer noch weitergelaufen über die Straße. Das waren insgesamt ungefähr 50 Meter. Dann hat er sich an einem Laternenpfahl festgehalten und ist dort zusammengebrochen, lag am Boden, seitlich verdreht und dann muss sich dieser Täter über sein Opfer gebeugt haben und muss nochmal einen Schuss abgegeben haben, der wiederum dann auch tödlich war. Also es waren dann wirklich auch viele innere Organe verletzt und ja, eigentlich kam dann nachher auch jede Hilfe zu spät, obwohl sofort Hilfe da war.
Und dann, viele Zeugen sind schon alarmiert durch die Schüsse und beobachten eine bizarre Szene, kann man sagen.
Absolut. Also was der Täter genau gemacht hat, konnte niemand so richtig sehen. Beschrieben wurde aber auch von Menschen, die da wohnen, die aus dem Fenster geblickt haben, dass er sich eben über dieses Opfer gebeugt hat. Was er da genau gemacht hat, hat in dem Moment niemand gesehen. Aber man hat dann später eben beim Opfer einen 10-Euro-Schein im Mund gefunden und den hat ihn der Täter in den Mund gestopft. dann, da waren die Zeugenaussagen übereinstimmend, läuft der Täter ganz seelenruhig davon, an Passanten vorbei. Ist natürlich jeder geflüchtet, es hatte jeder Angst, aber er läuft an den Leuten vorbei und steckt sich noch eine Zigarette an und läuft weiter.
Später gab es da noch eine Erklärung für diesen 10-Euro-Schein?
Im Laufe des Verfahrens gab es da viele, viele Spekulationen und deshalb auch eben dieses Stichwort Mafia. Aber erst ganz zum Schluss, also am vorletzten Verhandlungstag, hat es dann der Täter tatsächlich selbst aufgelöst. Er hat ihm diese 10 Euro in den Mund gestopft, damit die Angehörigen damit Blumen fürs Grab kaufen können.
Okay, das ist alles schon sehr krass und wirft viele Fragen auf, aber dabei bleibt es auch nicht. Denn als nächstes kommt es dann relativ rasch zur Festnahme des Täters, der noch einiges vorhatte, und dabei dann plötzlich zu einem schrecklichen Geständnis. Wie ging es weiter?
Man muss sich das so vorstellen, der Täter läuft zu seinem Wohnhaus. Dort erwartet ihn schon die Polizei, aber eigentlich nicht wegen dieser Schüsse, die gefallen sind, sondern die Polizei sucht nach der Nichte des Täters, die seit 2 Tagen vermisst ist, und will ihn eigentlich nochmal dazu befragen, ob er eine Nachricht bekommen hat oder was mit der Nichte ist. Und vor diesem Wohnhaus sieht der Täter dann eben die Polizei und ergibt sich quasi. Weil der Täter denkt natürlich, die Polizei steht hier wegen der Ermordung des 23-jährigen Pizzabäckers. Er geht dann auf die Polizisten zu, streckt die Hände in die Höhe, ergibt sich und weist darauf hin, dass er in der Innentasche der Lederjacke eine Pistole hat. Und daraufhin nehmen ihn natürlich die Polizeibeamten fest, legen ihm Handschellen an, führen ihn ab, und da gesteht er dann, dass in seinem Garten eine Leiche vergraben ist, seine eigene Nichte, und dass er die auch getötet hat. Und dann kommt das Ganze in Gang, es werden diese Leichenteile ausgegraben, die beiden Wohnungen werden total auseinandergenommen. Ja, und so ist das Ganze dann auch aufgerollt worden, was da eben noch alles geschehen ist.
Im Garten, er führt die Beamten, so wurde es glaube ich geschrieben, dann auch zu dem Ort, an dem er die Leiche vergraben hat.
Ja, der Garten ist auch gar nicht groß, also es gab da nicht so viele Möglichkeiten. Die Beamten haben das wohl dann auch ziemlich schnell gesehen, weil diese Müllsäcke, die sie dann ausgegraben haben, und blaue Plastikfässer, die waren nur mit 15 cm Erde bedeckt. Das war vermischt mit dem Schnee, weil es lag ja eigentlich überall Schnee. Und es kamen eben Ermittlungsbeamte, so wie man es kennt, in den weißen Anzügen, und haben diesen Garten umgegraben und haben dann eben 3 blaue Plastikfässer entdeckt und eine Plastiktüte, einen Müllbeutel. Und da waren insgesamt 9 Leichenteile drin, die Nichte des Täters. Man hat dann auch noch weiter gesucht, ob da noch mehr vergraben ist, aber es blieb dann eben bei dieser einen zerstückelten Leiche.
Wir haben so jetzt die Konturen eines Doppelmords, also es gibt einen Pizzabäcker, einen Toten, es gibt eine Nichte, die ermordet wurde. Offensichtlich gibt es eine familiäre Komponente. Es spielt alles in so einem, sage ich mal, italienischen Beziehungsgeflecht. Vielleicht macht es dann, glaube ich, Sinn, erstmal so ein bisschen die Verhältnisse zu skizzieren, in denen die Taten sich abspielen. Fangen wir vielleicht mal beim Täter an. Er ist zur Tatzeit 52 Jahre alt. Beim Prozess ist er dann 53. Wo kommt er her? Wie kommt er nach Albstadt? Was macht er so?
Dieser 52-jährige Italiener, der ist eben in Italien aufgewachsen bei seiner Familie und sehr früh mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Als 17-Jähriger ist er schon im Gefängnis gelandet. Da ging es wohl um irgendwelche Diebstähle, und der Bruder von ihm, der hat auch ausgesagt, ja, es war immer so das schwarze Schaf der Familie und er hat immer nur Ärger gemacht und war wohl an vielen Diebstählen beteiligt und wie gesagt, ist dann mit 17 im Gefängnis gelandet. Da war er dann wohl 10 Jahre insgesamt und ist von einer Vollzugsanstalt in die nächste gebracht worden. Weshalb, konnte niemand sagen, aber das hörte sich irgendwie so wie eine Italien-Rundreise an. Florenz, Pisa, Rom, also ich glaube, er war in jeder Großstadt, und nach diesen 10 Jahren, als er dann entlassen wurde. Mittlerweile war seine Familie nach Deutschland gezogen. Die Eltern, die Geschwister haben sich in Albstadt niedergelassen, und er kam dann eben nach und dachte, das Leben sei in Deutschland auch für ihn besser. War dann eine Zeit lang hier, ist dann aber wieder nach Italien zurück, weil er doch nicht in Deutschland so richtig zurechtgekommen ist. Da war aber wohl noch irgendein Prozess, der auf ihn gewartet hat, und deshalb hat er sich dann entschieden, doch endgültig nach Deutschland zu kommen. Mittlerweile, also beim ersten Mal, als er herkam, war er ja schon 27. Er kam also eben wieder nach Albstadt, da wohnt der Bruder von ihm. Da wohnten auch die Eltern, die mittlerweile verstorben sind. Von dem Bruder gibt's eben 2 Nichten, oder gab's. Eine lebt ja noch, die andere hat er ja ermordet. Und es gibt auch noch zwei Schwestern, die aber nicht in Albstadt wohnen. Mit seinem Bruder hat er sich auch nie so richtig verstanden. Der Bruder, der hat sich scheiden lassen. Seine Frau ging dann auch wieder zurück nach Italien. Die Töchter blieben eben hier. Und er muss wohl ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu dieser einen Nichte aufgebaut haben. Und hat sie auch ausgeführt zum Essen, hat sie auch selbst bekocht, ist mit ihr auf Shoppingtouren nach Metzingen, hat ihr eine teure Designer-Handtasche gekauft, ein iPhone. Und da muss er wohl ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben. Aber eben zu seinem Bruder hatte er gar kein gutes Verhältnis.
Aber eine Beziehung hat er nicht oder verheiratet, ist er nicht unser Täter?
Nee, also er hatte wohl mal eine Freundin, auch aus Italien, hier in Deutschland. Diese Beziehung ging wohl so 3 Jahre lang. Die Freundin ist dann wohl wieder zurück nach Italien, aber niemand weiß so richtig, wer das war und wo die jetzt ist. Und als die Ermittlungsbeamte den Garten umgegraben haben, kam auch wohl kurzfristig der Gedanke auf, womöglich hat er die auch umgebracht und vergraben. Und deshalb wurde er auch weitergesucht und da hat sich dann nachher auch der Angeklagte ziemlich drüber lustig gemacht. Die sei in Italien und nicht im Garten vergraben. Aber ja, denkbar war ja letztendlich alles.
Was hat er denn sonst so gemacht? War er berufstätig? Was waren seine Hobbys? War er stadtbekannt in Balingen? Womit hat er seinen Lebensunterhalt verdient?
Er muss wohl am Anfang auf dem Bau gearbeitet haben. Auch da weiß niemand mehr wo, wie lange. Also er war beschäftigt, kam dann wohl auch zu einer Kündigung, weil er eben mit dem Arbeitgeber nicht zurechtgekommen ist und mit den Kollegen. Er wurde auch so beschrieben, er ist überhaupt kein umgänglicher Mensch, hat dann gar nicht mehr gearbeitet, wahrscheinlich eben von Sozialhilfeleistungen gelebt. Aber auch das kam dann nicht mehr zur Sprache, weil er muss sich wohl ein Haus gekauft haben in einem anderen Stadtteil, der heißt Truchtelfingen. Hat dann dieses Haus irgendwann wieder verkauft. Irgendwie merkwürdig war ja auch, dass der Bruder ihm geholfen hat, dieses Haus herzurichten, zu renovieren. Und mit dem hat er sich ja gar nicht verstanden. Jedenfalls hat er dann dieses Haus verkauft, hat da einen Erlös draus bekommen, wobei es ja wohl auch noch ein Bankdarlehen gegeben hat. Aber davon muss er wohl die letzte Zeit gelebt haben. Und dann hat er sich wohl auch mit Drogenhandel finanziert. Und wie ein anderer Zeuge ausgesagt hat, ist ab und zu mal vom Lastwagen Technik runtergefallen. Die er dann vertickt hat. Also das waren so seine Einnahmequellen wohl. Er hat auch sehr, sehr viel Geld ausgegeben. Er hatte wirklich einen ja fast schon luxuriösen Lebensstil. Er hat ja selbst Drogen konsumiert. Also dafür brauchte er ja auch mal Geld. War ja dann in einer Mietwohnung. Hat wohl auch die Mietwohnung seiner Nichte mitbezahlt. Da hat er ihr dann die Wohnung verschafft, die direkt neben seiner liegt. Ist sehr oft essen gegangen. Also Stadt bekannt in Albstadt. Ja, in der italienischen Community. Führerschein hat er wohl nicht mehr gehabt. Also war er da zu Fuß unterwegs. War ja auch ein relativ kleiner Radius. Und war ständig in seiner Stammkneipe des Leos. Das liegt mitten in der Fußgängerzone. War da eigentlich täglich anzufinden. Das war sein Wohnzimmer, hat mal der Richter das so ausgedrückt. Ja, hat da schon einen ganz ordentlichen Lebensstil hingelegt.
Dann kommen wir vielleicht zu den beiden Opfern und in welchem Verhältnis sie zu ihm stehen. Da ist ja zunächst die 20-jährige Nichte des Täters, also die Tochter seines Bruders. Was weiß man über sie?
Sie ist von den Zeugen wirklich als sehr, sehr lebenslustige, hilfsbereite und offene Person beschrieben worden. Hatte ja auch einen großen Freundeskreis und sie war überall sehr beliebt. Das hat man dann auch gemerkt, eben als bekannt wurde, dass sie ermordet wurde. Sie muss wohl auch schon sehr früh sehr selbstständig gewesen sein. Die Mutter war ja dann zurück in Italien. Mit dem Vater, da hatte sie eben nicht so viel Kontakt. Und sie war sehr früh sehr, sehr selbstständig, war als Pflegekraft ausgebildet, war da auch sehr, sehr zuverlässig, hat ihr Geld verdient. Und hatte wohl eine Autoimmunkrankheit, das hat deshalb eine Rolle gespielt, weil sie hin und wieder Marihuana konsumiert hat, wie manche Zeugen berichtet haben. Aber das war wohl eben, um die Schmerzen zu unterdrücken, also dass sie irgendwie drogenabhängig gewesen wäre oder so. Das war eigentlich nicht der Fall. Ja, also sie war wirklich sehr, sehr beliebt und hat wohl eine sehr gute Beziehung zu ihrem Onkel gehabt, also so ein Vater-Tochter-Verhältnis schon fast.
Dann das zweite Opfer, der junge Pizzabäcker. Was wissen wir denn über ihn? In welchem Verhältnis stand er zum Täter und zur Nichte? Weil anfangs hieß es ja, er sei der Ex-Freund der 20-Jährigen, aber das stimmte nicht so ganz.
Nee, stimmte nicht so ganz. Das schwirrte tatsächlich immer wieder so im Raum rum. Die waren einfach wahnsinnig gut befreundet, hatten auch noch weitere Freunde, Freundinnen in dieser Clique. haben sich sehr, sehr gut verstanden. Irgendwann hat dann auch eine Freundin der Nichte ausgesagt, dass es wohl mal einen sogenannten One-Night-Stand gegeben hat. Da war wohl nicht mehr dabei. Manche haben dann auch spekuliert, ob das wohl am Onkel lag, ob sonst vielleicht eine Beziehung draus geworden wäre. Aber Tatsache ist, es war wirklich eine Freundschaft. Und nicht mehr. Dieser 23-jährige Pizzabäcker war ja eben in dieser Clique und hat sich deshalb auch mit dem Onkel gut verstanden. Die waren mit diesem Täter auch oft unterwegs, weil er hatte ja keinen eigenen Freundeskreis, sondern hat sich an die Freunde seiner Nichte gehängt und war da ständig mit jungen Menschen Anfang 20 zusammen und war auch sehr spendabel, hat ab und zu mal einen Drink ausgegeben, hat auch mal das Essen bezahlt, seiner Nichte sowieso, aber auch dem Freundeskreis. Seinen 50. Geburtstag hatte er eben auch im Leos gefeiert, gemeinsam mit diesem Freundeskreis seiner Nichte.
Gut, dann kennen wir jetzt also die Hauptfiguren dieses Dramas und über allem steht weiter die Frage nach dem Warum und wie es zu dem Mord an der Nichte kam, den wir uns ja auch noch näher anschauen werden. Es wird auf den Anfang an viel spekuliert. Mafia haben wir schon gehört, Habgier, Rache wird als Motiv genannt. So richtig mehr Licht ins Dunkel kommt dann erst nach und nach beim Prozess, der dann im September 2023 beginnt. Wie hast du das Verfahren erlebt? Wie war das denn vor Gericht? Du hast schon gesagt, es war recht viel los.
Ja, war wirklich sehr viel los. Also es ging schon mal gut los, dass wir Pressevertreter von der Staatsanwaltschaft ein Schreiben bekommen haben. Wir müssen uns anmelden. Die Plätze sind begrenzt und pro Verlag darf nur ein Vertreter kommen. Und wenn man eben seinen Platz nicht reserviert, dann kommt man nicht rein. Und dann am Verhandlungstag selbst, dieser Ansturm auf dieses Hechinger Landgerichtsgebäude, das war riesig. Die Leute standen wirklich Schlange, als ob es da irgendwas umsonst gäbe. Auffällig war auch, dass es wirklich sehr, sehr viele Italiener waren. Also die hat es tatsächlich noch am meisten interessiert. Es war total durchmischt. Es waren junge Leute, ältere Leute und die standen alle Schlange, wollten alle rein, aber es gab nur so schätzungsweise 50 Plätze. Und man muss sich das so vorstellen, in diesem Saal 168, das ist ein relativ großer Saal, da ist inzwischen dieser hintere Bereich, wo sich diese Zuschauer niederlassen dürfen, durch eine riesige Glasscheibe abgetrennt mit einer Glastür, dass man rein und raus kann. Alle, die rein wollten, mussten ihren Ausweis vorzeigen. Der wurde dann auch kopiert. Da waren jede Menge Sicherheitsleute. Und egal, ob das eine Flasche war, ob das eine Handtasche war, ob das ein Schirm war, man musste wirklich alles abgeben. Das ist dann in Schließfächern verwahrt worden. Man wurde abgetastet. Man musste dann eben durch solche Sicherheitsscanner, wie man sie vom Flughafen kennt, und erst dann kam man rein, aber eben nur begrenzt. Diejenigen, die nicht mehr reinkamen, die waren schon ziemlich sauer. Und damit es eben auch hinten mehr Platz gibt für diese Zuschauer, durften wir Pressevertreter quasi in den Saal rein, also vor der Scheibe. Und wir hatten die Hoffnung, dass wir einfach dann besser verstehen. Und am ersten Tag war es eben auch so, man durfte Foto- und Filmaufnahmen machen und da drängte sich ein Kameramann neben dem anderen und da war dann wirklich nicht mehr genug Platz. Und jeder wusste, dieses Bild muss man jetzt bekommen von der Tür, wenn der Täter reingeführt wird, bis zu seinem Platz. Das sind vielleicht so 15 Meter. Da muss man schnell sein, um ein gutes Bild zu haben. Und da standen wir nun nebeneinander, es war ziemlich eng und haben gewartet, bis sich diese Tür öffnet, bis wir den Täter sehen. Und dann hat sich das unglaublich verzögert. 25 Minuten standen wir insgesamt da und man ist ja jedes Mal bereit, auf den Auslöser zu drücken und die Tür hat sich nicht geöffnet. Und ich weiß noch, wie ich dann dachte, der hat sich jetzt erhängt in seiner Zelle. Das Ganze hat sich erledigt und das wird uns jetzt gleich verkündet. Aber nee, nach 25 Minuten kam er dann tatsächlich, wurde reingeführt mit Fußfesseln. Es waren Justizvollzugsbeamte, die ihn begleitet haben mit schusssicheren Westen, mit Pistole, mit Funkgerät, mit allem, was man so kennt, mit Handschellen. Und insgesamt waren 8 im Raum, 4, die ständig um ihn rum saßen. Und er kam reingetrippelt, hat seinen Kopf hinter einem geöffneten Aktenordner verborgen und hatte auch die Arme so verschränkt über der Brust. Und dann hat er Platz genommen und man hat gemerkt, es war helle Aufregung in dem Saal. Jeder wollte jetzt diesen Blick erhaschen. Was für eine Miene macht er? Wie sieht er aus? Ja, und dann machte es klack, klack, klack. Jeder hat auf den Auslöser gedrückt, zahlreiche Fotos gemacht und der Richter hat dann irgendwann abgebrochen und man musste alles wieder rausschaffen und hat Platz genommen und dann kehrte erstmal Ruhe ein im Saal.
Das war wahrscheinlich auch der Moment, zu dem du ihn zum ersten Mal gesehen hast, den Täter. Was hat er denn für einen ersten Eindruck gemacht auf dich?
Eigentlich ein recht unscheinbarer Eindruck. Relativ kleiner Mann. Ja, hatte auch null Ausstrahlung und hat seine Miene überhaupt nicht verzogen. Also es war gar nichts Spektakuläres an dem Fall, ja, aber nicht an dem Täter. Und da saß er dann eben umringt von diesen Sicherheitskräften. Ich glaube, jedem ging dann durch den Kopf, das ist ein kaltblütiger Mörder. Noch ein Angeklagter für alle, aber im Grunde ein Mörder.
Jetzt waren auch Angehörige der Opfer im Saal oder wahrscheinlich auch als Nebenkläger im Verfahren. Wie haben Sie denn reagiert?
Es saßen die ganzen 8 Verhandlungstage tatsächlich ihm gegenüber, diese Nebenkläger, der Vater des Pizzabäckers und 2 Schwestern von ihm und die Mutter dieser 20-Jährigen, die aus Italien gekommen ist und als Nebenklägerin diesem Prozess beigewohnt hat. Und das haben wir zuerst gar nicht so realisiert, wer das jetzt ist. Sie saß da, fast regungslos, in schwarzer Kleidung. Und eben der Vater des jungen Mannes versuchte ständig seine Fassung zu behalten. Das ist ihm auch die meiste Zeit sehr, sehr gut gelungen. Und bei der einen Schwester war es so, die hatte ständig Tränen in den Augen. Also das hat die unheimlich mitgenommen und war da selbst mitgelitten. Und die andere Schwester, die hat ihn, den Täter, ständig im Blick und hat nicht nachgelassen. Und also mich hat es irgendwie schon beeindruckt.
Es geht ja im Prozess naturgemäß viel um den Angeklagten, seine Motive. Und bisher wissen wir nur, er hat jetzt 2 sehr grausame Morde begangen. Jetzt sieht man ihn vor Gericht. Und wie er sich dann im Laufe des Prozesses vor Gericht auch verhält, das hat's in sich, kann man sagen. Einerseits lässt er anfangs eine Erklärung verlesen, in der er von Reue spricht und seine Schuld eingesteht und sagt, ja, er möchte die Strafe annehmen. Andererseits zeigt er im Laufe des Prozesses immer wieder ein anderes Gesicht. Erzähl doch mal.
Ja, also dieser erste Tag begann ja quasi mit einem Knaller, dass als allererstes sein Rechtsanwalt meinte, sein Mandant möchte jetzt eine Erklärung abgeben. Er verließ die. Da war dann eben von Reue die Rede und er distanziere sich von seinen Taten und es tut ihm unheimlich leid und er kann es leider nicht mehr ungeschehen machen. Und es hat dann zuerst mal berührt, weil niemand kannte ihn ja. Man hat das erst mal für ernst genommen. Und der Richter hat dann auch erklärt, also so eine Erklärung sei zuvor schon dem Richter zugegangen, dass er eben ja die Taten eingesteht und das Ganze bereut. Und es war dann erstmal so ein Aufschrei, oh, okay, er ist reuig. Und ich weiß auch noch, dass eben der Vater des Ermordeten, also der Inhaber dieser Pizzeria, sich fürchterlich aufgeregt hat und das dem Täter gar nicht abgenommen hat. Und es wurde dann auch sehr, sehr schnell klar, weshalb. Weil dieser Angeklagte hat sich ja überhaupt nicht selbst geäußert. Er hat dann auch immer wieder zu verstehen gegeben, nee, er sitzt jetzt hier und eigentlich will er auch gar nicht hier sitzen. Und er sagt gar nichts zu dem Ganzen. Und deshalb musste der gesamte Fall eben so aufgerollt werden, dass viele, viele Zeugen vernommen wurden, dass eben auch Sachverständige vernommen wurden. Und da war vor allem dieser forensische Psychiater, insgesamt waren es 2, aber einer hat ihn eben im Gefängnis in Stammheim besucht und hat mit ihm Gespräche geführt. Und statt dass eben der Angeklagte selbst aussagt, hat es dann dieser Psychologe getan und hat eben alles erzählt, was der Angeklagte ihm damals berichtet hat. Er hat die Taten zugegeben, mehrfach. Von Reue war aber ihm selbst gar nichts anzumerken. Also da war, entgegen dieser Erklärung, da war null Reue. Er hat, wie gesagt, teilnahmslos dagesessen. Und wenn er mal eine Regung gezeigt hat, dann war das wirklich ein hämisches Grinsen. Oder dann fast so ein bisschen Selbstverliebtheit, als ob er stolz auf sich selbst wäre. Damit hat er natürlich auch die Angehörigen komplett verhöhnt. Ja, so richtig rund ging es dann tatsächlich am 2. Verhandlungstag.
Was ist da passiert? Dann kommt es zu einem Ausbruch, kann man sagen.
Es ging an diesem Tag, muss man wissen, eben um die Ermordung des 23-jährigen Pizzabäckers. Und es ist Detail für Detail aufgearbeitet worden. Und dass es natürlich dann schlimm war, eben gerade für diese Familie, für den Vater und die beiden Schwestern, das war auch ganz klar. Und irgendwann muss wohl der Vater so ein Zeichen gemacht haben, also man kennt es als Halsabschneiderzeichen, also ist ich mit dem Zeigefinger so quer über den Hals gefahren. Ich selbst habe es nicht gesehen, aber ein Kollege von mir und der Richter hat es auch gesehen. Und daraufhin, also noch bevor der Richter irgendwie einschreiten konnte, ist dann dieser Angeklagte hochgesprungen und ist mit Fußfesseln und wollte schon über seinen Tisch hinwegspringen, hat laut geschrien, hat dann auch auf Deutsch geschrien, ich fräse dein Herz, und hat dann auch so eine Bewegung dazu gemacht mit der Hand, als ob er jetzt irgendwo abbeißt. Und es ging dann weiter, also er hat weiter auf Italienisch dann geschrien und sofort haben diese Justizvollzugsbeamten ihn niedergedrückt, haben ihn wieder auf den Platz gedrückt. Und einer hat ihm sogar die Stirn nach hinten gedrückt, hat ihn aber nicht dran gehindert, weiter auf Italienisch zu schreien. Es war aber auch ja die ganze Zeit eine Dolmetscherin mit im Saal, die hat simultan übersetzt, eben damit er, der nicht gut Deutsch sprechen kann, auch alles übersetzt bekommt und dann auch alles mitbekommt, was über ihn gesprochen wird. Und da ist er eben wieder in seinen Platz gedrückt worden und das ging weiter. Es war heller Aufruhr überhaupt im ganzen Saal, auch bei den Zuschauern, auch bei den Nebenklägern und also es wurde schon ein bisschen brenzlig, muss ich sagen. Das war dann nicht mehr lustig.
Kam denn dann raus, was er geschrien hat auf Italienisch? Die Dolmetscherin hat es dann nachhinein übersetzt oder?
Sie hat dann später dem Richter vor allen Dingen, der wollte das ja wissen, der hat nachgefragt, hat sie dann gesagt, dass sein Geld in der Pizzeria stecke. Also sprich der Angeklagte, ihm habe man Geld gestohlen, man habe ihn betrogen, wie auch immer, und dieses Geld stecke jetzt in der Pizzeria und das sei Blutgeld und der Vater des Ermordeten würde damit nie glücklich werden. Damit hat er dann auch wieder zu erkennen gegeben, er ist im Recht. Tatmotiv Rache.
Jetzt nähern wir uns dieser Motivfrage, die in diesem Ausbruch ja auch schon durchscheint. Also mit der Roy ist es gar nicht so weit her. Er macht eigentlich immer noch Vorwürfe, fühlt sich im Recht, sei betrogen worden. Das heißt, jemand steht vor Gericht wegen zwei Morden und meint, er sei immer noch im Recht. Und von Anfang an ist ja die These auch der Anklage, das Motiv für die beiden Taten sei eben Rache. Jetzt lass uns mal tiefer eintauchen in dieses Thema Rache. Wofür eigentlich?
Rache, er sei betrogen worden, er sei bestohlen worden. Das hat sich durchgezogen und auch wenn er selbst ja eigentlich gar nichts ausgesagt hat, aber das hat er immer wieder wissen lassen und in diesem Glauben war er tatsächlich bis zum Schluss. Und zwar betrogen einerseits durch so ein windiges Immobiliengeschäft, das relativ kompliziert war. Also er hat sein Haus ja verkauft, wollte da 380.000 Euro dafür haben, aber das ging dann nicht weg und da gab es dann wohl einen italienischen Freund, einen Vermittler, und der traute sich gar nicht in diesen Gerichtssaal. Der war dann zugeschaltet vom Amtsgericht in Albstadt aus, weil er Angst hatte vor diesem Angeklagten, der ja inhaftiert war. Also auch da hat man gemerkt, irgendwas scheint es gegeben zu haben. Es hat sich dann auch eine türkische Käuferin gefunden, war aber alles sehr, sehr dubios. Also es gab dann auch Gelächter im Gerichtssaal. Einerseits war ganz klar, dass diese Käuferin gar nicht das Geld hatte, um das zu kaufen. Also irgendwas war da tatsächlich, hat sich aber nie richtig aufgelöst. Da war dann irgendwie im Kaufvertrag auch ein Passus, dass vorab hätte der Verkäufer schon 20.000 Euro bekommen, also unser Angeklagter. Davon wusste er aber selbst nichts und deshalb hat er sich ja auch betrogen gefühlt. Und dann war nochmal irgendein Passus drin mit 60.000, mit irgendwelcher Sonderausstattung. Aber das war jetzt nicht irgendwie ein Wintergarten oder sowas, sondern das war angeblich, so hat es der türkische Immobilienmakler erklärt, dann schon die Maklerprovision von Käufer und Verkäufer plus eben die Steuer, die da drauf abgeführt werden muss. Und das hat alles überhaupt keinen Sinn gemacht. Es war wirklich total grotesk und jeder hat lachen müssen und und dass er sich dann betrogen gefühlt hat, konnte man sogar ein Stück weit nachempfinden.
Ich muss einmal kurz eingrätschen, weil er fühlt sich betrogen von diesen ganzen Personen, die wir jetzt alle kurz erwähnt haben, aber die Nichte und der Freundeskreis der Nichte, die hatten ja mit diesem Immobiliengeschäft überhaupt nichts zu tun, oder?
Man kann eigentlich nicht Nein sagen. Sie hatten indirekt was damit zu tun. Die Nichte ist mitgegangen zum Notartermin, weil eben der Onkel nicht richtig Deutsch sprechen kann. Die Türkin hat auch ihren Sohn mitgenommen, weil die auch nicht richtig Deutsch sprechen kann. Und dieser Onkel hatte da wohl auch das Gefühl, dass da was eben bei der Übersetzung schiefgelaufen ist, dass die Nichte mehr wusste als er, weil das eben so ein windiges Geschäft war. Außerdem hat die Nichte auch immer seine ganzen Unterlagen sortiert, auch Kontoauszüge, weil er einfach damit nicht klargekommen ist. Und da lag bei ihm dann nahe, okay, die Nichte muss damit was zu tun haben. Und dann hatte er Bargeld aus diesem Geschäft. Also es lief wohl über eine Bank, klar, aber er hat dann auch größere Summen abgehoben. Und die hat er in einem Hohlraum in der Küche hinter einer Fliese verwahrt. Und scheinbar wusste die Nichte von diesem Versteck. Und irgendwann hat er sie eben verdächtigt, sie hätte da Geld rausgenommen. Und sie war es sicherlich nicht alleine, sondern eben auch ihr Freundeskreis. Und deshalb wollte er Rache nehmen. Insgesamt an 5 Menschen.
Das ist jetzt vordergründig der Kern. Rache für Betrug, übers Ohr gehauen, Diebstahl, Nichte ist eventuell verwickelt oder vielleicht auch nicht. Gibt es denn irgendwelche Hinweise, dass dieser Verdacht des Täters, dass diese Story des Täters stimmt? Oder macht es vielleicht nur im Kopf dieses Mannes irgendeinen Sinn und es gibt gar keine Hinweise dafür, dass da irgendwas dran ist?
Es ist ja in jede Richtung ermittelt worden und es gab keinerlei Hinweise, dass er bis auf dieses windige Immobiliengeschäft, dass er bestohlen worden wäre. Deshalb hat tatsächlich jeder gedacht, das ist jetzt so in seinem Kopf. Klar wäre es möglich gewesen, aber es ist ja auch aufgearbeitet worden, hatte plötzlich dieser Freundeskreis mehr Geld, haben die einen anderen Lebensstil plötzlich gepflegt und da war gar nichts da.
Dieses Verhältnis zwischen dem Täter und der Nichte scheint ja so der Kern des ganzen Verbrechens zu sein. Er fühlt sich da ja irgendwie verraten und geht dann auf seine Rachetour. Und dieses Verhältnis ist ja auch, wie sie es Zeugen beschreiben, ein besonderes. Du hast ja auch schon gesagt, es war recht eng, da wurde auch die Miete mitbezahlt. Aber es kommt einem auch ein bisschen befremdlich vor, dass da ein 52-Jähriger mit 20-Jährigen privat abhängt und in deren Freundeskreis herumfuhrwerkt und alle einlal. Ist das alles ein bisschen auch was Ungesundes, was Schräges?
Besser könnte man es gar nicht ausdrücken. Also tatsächlich, so hat es auch der Richter empfunden, so haben das viele Prozessbeteiligte empfunden. Das Verhältnis war unnormal. Es war wirklich schräg, weil er hat sich ja nur an die Nichte und an diesen Freundeskreis geklammert, ja schon fast. Und ganz, ganz viele haben da ständig von Eifersucht gesprochen. Gerade auch Bedienungen vom Leos, wo sie beide ständig waren und auch eben vom Freundeskreis selbst. Er muss da eine große Eifersucht gezeigt haben. Zum Beispiel, wenn irgendein junger Mann mit der Nichte geflirtet hat, dann ist er sofort dazwischen gegangen. Der hat es sofort unterbunden, auf eine recht vehemente Art. Komisch war für alle Prozessbeobachter, dass dann irgendwann sogar mal ein Freund aufgetaucht ist, also ein fester Freund, mit dem sie eine Beziehung hatte, weil von dem war eigentlich nie eine Rede, aber der hat es dann so ein bisschen runtergespielt. Nee, auf ihn war der Onkel nicht eifersüchtig, aber das konnte man eigentlich irgendwie auch nicht so richtig einordnen. Also er muss ein sehr eifersüchtiges Verhalten gezeigt haben, ständig mit der Nichte zusammen. Der Richter hat auch einmal von Stalking gesprochen, also weil man auch wirklich viele Nachrichten auf dem Handy sichergestellt hat. Er wollte ständig wissen, wo ist die Nichte gerade, mit wem ist sie zusammen. Und dann gab es auch auf irgendeinem Smartphone irgendwann mal diese Nachricht, dass er wohl einer Freundin von ihr geschrieben hat, wenn sie mich jetzt nicht ranlässt, dann töte ich sie. Und wenn ich sie im Bett mit, dann hat er den Namen geschrieben, also das war dieser junge Pizzabäcker. Wenn er sie mit dem im Bett erwischt, dann bringt er ihn auch um. Und das war dann wieder eine Komponente, wo man gedacht hat, okay, dann hat es doch auch was mit Eifersucht zu tun, mit Kontrollsucht. Das hat immer so ein bisschen geschwankt. Also war es jetzt nur Rache oder war es eben auch Eifersucht?
Man muss ja auch nochmal betonen, das spielt ja auch für die Taten eine Rolle, sie leben sehr eng beieinander, auf dem gleichen Stockwerk, im gleichen Haus, sie haben Schlüssel von gegenseitig den Wohnungen, das wird sich ja auch als fatal erweisen. Wir haben nämlich ja den Tatablauf noch gar nicht geschildert, das müssen wir jetzt noch nachholen. Es gibt dieses enge Verhältnis, er fühlt sich betrogen, sein Geld ist weg und er hat den Verdacht, die Nichte hintergeht ihn, sie steckt vielleicht hinter allem und er hat da ihre Finger mit drin und hat ihn quasi verraten. So. Gab es denn jetzt im Vorfeld der Tat Anzeichen für einen Streit, für Drohungen oder was in der Richtung?
Entscheidend war wohl dieser Tag, bevor er sie umgebracht hat. Da haben Zeugen berichtet, dass so ein Zusammentreffen im Leos war, in der Bar. Die Nichte kam mit ihrer besten Freundin zusammen. Sie haben vorher noch eine Shoppingtour gemacht, war ja kurz vor Weihnachten, sind dann ins Leos und da ist dann auch der Onkel aufgetaucht. Und jeder hat beschrieben, dass diese Situation ganz, ganz angespannt war. Der Onkel war irgendwie schräg drauf. Manche haben beschrieben, er hätte viel Alkohol getrunken, aber scheinbar war das gar nicht so. Also er hat wohl irgendwas im Schilde geführt, muss sich dann auch irgendwann mal direkt neben die Nichte gesetzt haben und ihr was ins Ohr geflüstert. Und dann sei diese Nichte kreidebleich geworden. Das hat eben eine Bedienung ausgesagt und diese Bedienung wollte dann wissen, was denn da vorgefallen ist, aber die Nichte hat nichts gesagt. Der Onkel ist irgendwann dann Richtung Toiletten und es ist ja geschildert worden, dass er sich da oft aufgehalten hat, weil er da eben seine Drogen konsumiert hat. Diesen Moment muss wohl die Nichte genutzt haben, mit ihrer Freundin gemeinsam zu verschwinden, diesem Onkel zu entkommen. Der muss dann hinterher telefoniert haben und Nachrichten geschickt haben und so weiter. Und jeder hat beschrieben, dass die Nichte dann irgendwie komisch war. Es gab wohl auch schon davor eine Bedrohungssituation. Irgendwann muss er auch mal die Nichte eben mit seiner Walter PPK bedroht haben, muss sie darauf angesprochen haben, du hast mich bestohlen. Wer ist da noch mit dabei? Also er hat nie gedacht, dass es die Nichte allein war, weshalb auch immer, sondern dass es eine ganze Clique war. Und er hatte auch da tatsächlich schon Namen parat. Also er hatte ja auch auf seiner Abschussliste 5 Menschen insgesamt. Und darunter waren eben 4 junge Leute, also die Nichte, der Pizzabäcker plus 2, die jetzt noch ausstehen, und dieser Vermittler aus dem Immobiliengeschäft.
Nach diesem Abend, den du schon geschildert hast, kommt es dann am nächsten Morgen zu dem Verbrechen. Wie passiert das? Was passiert dann nach diesem Disco-Abend, auf den die beiden Frauen aufbrechen?
Dieser Abend war für die Nichte sehr, sehr ausgelassen. Aber sie muss sehr, sehr viel Alkohol konsumiert haben. Die Freundin ist nüchtern geblieben und auch das hat irgendwie gezeigt, dass da irgendwas war. Also sie hat sich regelrecht mit Alkohol betäubt. Es war wohl nicht normal. Sie sind dann um 6 Uhr morgens nach Hause gekommen. Die Freundin ist ja gefahren, hat die Nichte des Angeklagten abgesetzt vor ihrer Wohnung. Aber letztendlich muss sie doch arglos gewesen sein, weil der Onkel hatte ja einen Schlüssel zu ihrer Wohnung und sie stieg da jetzt ganz alleine aus und geht in ihre Wohnung. Also es muss sie wohl irgendwas erschreckt haben, aber doch nicht so, dass sie so viel Angst gehabt hätte, dass sie zu ihrer Freundin heimgeht. Und sie geht in ihre Wohnung und dann wird's wirklich ganz, ganz schrecklich. In dieser Wohnung wartet bereits ihr Onkel auf sie. Er ist ja mit dem Schlüssel reingekommen. Er wartet da praktisch seit Stunden, hat diese Pistole bereitgelegt, auch Kabelbinder und ja, will eigentlich seine Nichte umbringen, das muss man so sagen. Er ist mit dem festen Vorsatz in diese Wohnung, er wird jetzt seine Nichte töten. Zuvor will er noch wissen, wer denn die Mittäter seien. Er will es aus ihrem Munde hören und sie kommt arglos in diese Wohnung und er bedroht sie sofort mit der Waffe. Also es gab auch mal Angaben, er hätte sie gefesselt mit Kabelbindern an Händen und Füßen, aber der Pathologe hat nichts feststellen können. Aus diesem Grunde geht man eben davon aus, dass er sie nur mit der Waffe bedroht hat und er wollte diese Namen wissen. Das hat er dann auch dem Psychologen eben erzählt und sie hat aber keine Namen genannt. Und das weist ja auch schon drauf hin, also wen soll sie denn benennen, wenn da nichts war? Und das muss auch längere Zeit gegangen sein und irgendwann muss er sie dann aufgefordert haben, sich auszuziehen, was aber keine sexuelle Komponente war, sondern rein pragmatisch. Er hat ja den Entschluss gefasst, er bringt sie um und dann muss er nicht noch die blutverschmierte Kleidung entsorgen. Sie musste sich ausziehen und sich dann in ihrer Wohnung in die Dusche stellen und da hat er dann mit einem Kabelbinder sie erdrosselt. Und das war wirklich auch schrecklich. Man hat es so vor Augen gehabt, wie der Forensiker das erzählt hat und er konnte das eben relativ gut anhand der Spuren nachvollziehen. Der Onkel hat seine Nichte also von vorne erdrosselt. Er hat ihr dabei ins Gesicht gesehen und wir erfuhren auch, dass so ein Todeskampf durch Erdrosseln insgesamt 4 Minuten dauert. Und das ist eine recht, recht lange Zeit, wenn man mit dem Tod kämpft. Und was er auch noch gesagt hat, dass nach 2 Minuten ungefähr verliert man das Bewusstsein, aber 2 Minuten lang bekommt man das absolut mit. dass es jetzt zu Ende geht. Und das war wieder so ein Moment, wo jeder still im Saal war, wo man eine Stecknadel fallen hören konnte und wo man dann auch die Angehörigen angeblickt hat, also eben die Mutter, die da saß. Und ja, so hat er sie erdrosselt und wollte sie dann ja liegen lassen in ihrer Wohnung, in ihrer Dusche, mit dem Gedanken, so jetzt sollen die Freunde kommen und diese Nichte suchen und sie dort so finden und dann wissen sie, was ihnen blüht.
Er lässt sie dann in der Dusche liegen. Sein Plan ist, die Freunde sollen sie so finden. Doch dieser Teil des Plans geht dann nicht auf.
Das sollte diesem Freundeskreis zeigen, so ergeht es euch auch. Das war jetzt mein erstes Opfer. Und das hat nicht geklappt, weil die Freundin hat zwar irgendwann nach ihr gesucht, aber die ist nicht in die Wohnung gegangen. Die hatte wohl auch Angst, weil A, sie hat nicht sofort gesucht, B, sie hat dann ihren Stiefvater mitgenommen, um da mal zu klingeln. Also irgendwie war ihr das nicht so geheuer. Jedenfalls, der Plan ist nicht aufgegangen und dann musste diese Leiche eben weg, weil ja, er konnte sie ja dann nicht mehr länger präsentieren und hat dann diese Leiche rüber in seine Wohnung, in seine eigene Dusche gepackt und hat angefangen, diese Leiche zu zerstückeln. Da muss er wohl zuerst ein Messer genommen haben, aber das hat dann wohl nicht so richtig geklappt. Hat dann zur Säge gegriffen und allein diese Vorstellung, also die lässt einem das Blut in den Adern gefrieren. Und der Pathologe hat dann auch berichtet, also dass das eine sehr, sehr blutige Angelegenheit sein muss und dass sowas auch Stunden dauert, wie der Onkel seine eigene Nichte zerstückelt und dann verpackt und vergräbt.
Aber er hat jetzt noch nicht genug der Rache. Es soll ja weitergehen, das hast du schon erwähnt. Er hat ja 5 Menschen auf seiner Liste. Wie geht's weiter?
Er muss dann wohl, das hat man relativ früh erfahren, noch bei einem anderen jungen Mann vor der Tür gestanden sein, muss geklingelt haben und dem war das wohl nicht so geheuer, warum der plötzlich bei ihm klingelt. Und hat er nicht aufgemacht. Und das hat ihm ganz offensichtlich das Leben gerettet, dass er instinktiv nicht geöffnet hat, weil der stand eben auch auf dieser Todesliste. Und dann ist der damals 52-Jährige weitergezogen und dann hat er eben diese Nachricht an den jungen Pizzabäcker geschrieben und dann ging es mit dem zweiten Mord eben weiter.
Wir müssen jetzt noch einmal festhalten, also diese Fantasie, die Clique meiner Nichte hat mich betrogen, beklaut, das existiert vielleicht oder wahrscheinlich nur im Kopf des Täters. Und dass man sich in Dinge hineinsteigert, das gibt es ja schon mal. Aber so eine Gewaltexplosion, so eiskalt ausgeführt, nicht, dass man unterwegs irgendwann nochmal sagt, nee, ich lasse es vielleicht doch lieber. Nur aufgrund von einer fixen Idee, die man sich da im Kokainrausch vielleicht zusammen fantasiert. Gibt es denn irgendeine Erklärung, vielleicht von den psychiatrischen Gutachtern, wie es dazu kommen konnte und wie er überhaupt in der Lage war, das alles so auszuführen, weil zusammen denken kann man sich dann viel. Wenn es dann ernst wird, hat man als Mensch eben doch Hemmschwellen und macht es dann nicht. Gibt es da eine Erklärung für?
Ja, die Erklärung gab es dann tatsächlich von dem Psychiater. Der hat sich ja mit ihm unterhalten, hat ein Gutachten erstellt und er beschreibt den Täter so, dass er total ich-bezogen ist, überhaupt keine Emotionen kennt, völlig empathielos ist. Vielleicht hat sich jeder eben überlegt, macht das auch was aus, dass er eben 10 Jahre schon mal im Gefängnis war in Italien. Aber von seiner Persönlichkeitsstruktur her, da ist er total ich-bezogen, er ist richtig selbstverliebt. Das hat man ja auch gemerkt, also wenn er dann, wenn diese Taten geschildert worden sind, die er ja nicht selbst geschildert hat, dann hat er immer so überlegen, gegrinst und sich selbst verliebt gegeben. So als ob er sagen wollte, ich bin stolz auf mich selbst, ich habe da was vollbracht und natürlich wieder der blanke Hohn für alle anderen. Und er hat so eine Persönlichkeitsstruktur. Da gibt's auch so eine Geschichte, als man ihn dann nach Stammheim gefahren hat, dann muss er gewitzelt haben. Er hat richtig Witze gerissen und hat dann vorgeschlagen, wir können ja jetzt alle mal beim Fastfood-Restaurant einbremsen und uns einen Burger holen. Also man merkt, irgendwie tickt er nicht so ganz richtig. Wobei aber er das tatsächlich in vollem Bewusstsein gemacht hat. Also das ist jetzt nicht so, dass er irgendwie im Alkoholrausch war oder im Drogenrausch. Das hat man ihm abgesprochen, also er war voll zurechnungsfähig und er hat ja auch mehrfach betont gehabt, die Liste ist noch nicht abgearbeitet, da stehen immer noch 3 Leute drauf. Also dieser Mordgedanke war nach wie vor und dann war auch ganz schnell klar, diese Erklärungen vom ersten Tag, diese Reue, das war überhaupt nichts Papier wert, auf dem das stand. Also ja, ganz merkwürdige Persönlichkeitsstruktur.
Du hast ja in deinen Texten ein paar Mal so Themen angeschnitten, die so schwer einzuordnen sind oder die so ein bisschen unaufgelöst bleiben, wo auch das Gericht dann im Endeffekt so nicht ganz weiterkam, auch weil Zeugen aus heiterem Himmel irgendwelche Sachen erzählt haben, die kein anderer erzählt hat oder plötzlich schweigsam wurden bei manchen Themen. Was gab es denn da noch für kuriose Nebengeschichten mit der explodierten Bratpfanne und irgendeinem Säureangriff und so Dinge?
Man hat ja schon gemerkt, es gab ab und zu mal, so wie das Immobiliengeschäft, solche Nebengeschichten, wo man eigentlich dann tatsächlich bei all dieser Tragik lachen musste. Und so war eben auch diese Geschichte mit der Bratpfanne. An irgendeinem Verhandlungstag kam dann die Verwandtschaft des Angeklagten und da ging es irgendwie um eine Hochzeit eben von einer Nichte und da war der Angeklagte. Und plötzlich musste er neue Schuhe kaufen, weil angeblich Säure in die Schuhe geleert worden ist. Die Schwester, auch der Schwager, die wollen gesehen haben, dass die Füße schon ganz rot waren und auch der Bauch war verätzt. Es war ganz, ganz dubios und merkwürdig. Diese Familienangehörigen haben alle so ziemlich dasselbe gesagt. Es gab da Säureanschläge und auch in seiner Wohnung muss wohl in der Kaffeemaschine Säure gewesen sein und dann sei irgendwann eine Bratpfanne explodiert und deshalb hätte er dann auch gar nicht mehr selbst gekocht, obwohl er eigentlich gerne und gut kocht. Und das war alles so völlig abstrus. Und auf mich hat es den Eindruck gemacht, die wollen ihm jetzt irgendwie helfen. Die wollen ihm da so ein bisschen Strafmilderung verschaffen oder so. Und es wurde dann noch dubioser. Dann wurde plötzlich irgendeine Bekannte vernommen. Die hat wohl die Wohnung von ihm geputzt, weil eben überall Säure war. Und hat es dann so erzählt, ja, und sie hat dann auch viele Dinge weggeworfen, in Müllbeutel gepackt. Und dann hat die Staatsanwältin nachgefragt, ja, Moment, Sie gehen in die Wohnung, Sie wissen, dass da Säure ist. Woran haben Sie das eigentlich gemerkt, dass da jetzt Säure verteilt ist? Ja, sie putzt immer ohne Handschuhe und sie war dann selbst rot an den Händen. Und dann war wirklich klar die Schlussfolgerung, die Staatsanwältin fragt dann nochmal nach und sagt, also sie merken, da ist Säure und dann putzen sie ohne Handschuhe, weil sie das immer so machen. Und da hat dann wieder der ganze Gerichtssaal lachen müssen und sie ist dabei geblieben, ja, und ganz schlimm. Und das war überhaupt nicht glaubwürdig, total abstrus.
Und auch so eine Frage, die immer mitgeschwungen ist oder zumindest Gerüchte halber, ich glaube, da kann man auch sagen, ist wahrscheinlich nicht so viel dran, ist diese Frage nach Mafia. Gab es denn jetzt eine Mafia oder?
Das war von Anfang an überall das Schlagwort. Und man muss sich das so vorstellen, die Leute lesen es oder hören es. Es gab 2 Tote, bestialisch ermordet und alle sind irgendwie Italiener. Und dann war es sofort, also man hat nur noch Mafia gehört. Ich war diese 8 Verhandlungstage dabei und ich muss sagen, ich glaube, die Mafia geht anders vor. Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Und ich glaube, dass das wirklich tatsächlich, man hat gehört, bestialische Morde, Italiener, also Mafia.
Dann verweisen wir das auch in den Bereich Gerüchte, Küche und Vorurteile. Nach dem langen Prozess fällt dann am 22. Oktober 2023 das Urteil. Wie lautet das Urteil jetzt am Ende und was ist die Bilanz der Richter?
Das Urteil lautete lebenslänglich. Das war eigentlich auch zu erwarten. Er hat ja gestanden und es war ganz klar, dass er ein zweifacher Mörder ist. Da war eigentlich auch ganz klar lebenslänglich. Und jetzt muss man ja wissen, in Deutschland ist lebenslänglich 15 Jahre. Und mit der Sicherungsverwahrung, dass die nicht angeordnet worden ist, sondern einfach mal vorbehaltlich in den Raum gestellt worden ist, das hat dann die Staatsanwältin aufgeklärt, dass man eben Sicherheitsverwahrung nur dann anordnen kann, wenn es schon einschlägige Verbrechen gibt. Wenn er jetzt zum Beispiel schon mal jemand bedroht hätte und deshalb angeklagt worden wäre, wenn er eine Geiselnahme gemacht hätte, wenn er wegen Körperverletzung angeklagt worden wäre oder verurteilt worden wäre, dann hätten die eine Handhabe gehabt. Aber weshalb er in Italien 10 Jahre einsaß, das wusste letztendlich niemand. Also der Bruder hat ja immer nur von Diebstahl gesprochen und die italienische Justiz, die hat er überhaupt nicht kooperiert. Und das war dann auch für den Richter nicht ganz befriedigend. Also man hatte da nichts, woran man es festmachen konnte. Das heißt, die Sicherungsverwahrung konnte nicht mit angeordnet werden, aber man hat eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Und wenn das der Fall ist, dann kommt es nach 15 Jahren dann eben nochmal auf den Tisch. Es wird nochmal genau untersucht, kann man den Menschen tatsächlich in Freiheit entlassen? Kann man den auf Leute loslassen? Und ich denke, da er ja nach wie vor diese Todesliste aufrechterhält und dann auch einmal gesagt hat, und wenn ich aus dem Gefängnis irgendwann rauskomme und wenn ich selbst am Stock gehen muss, ich bringe das zu Ende, ich bringe die anderen 3 auch noch um. Und das ist schon ziemlich heftig. Also wenn er nach 15 Jahren rauskäme, wäre er noch in dem Alter, da geht er wahrscheinlich noch gar nicht am Stock. Und dann hat er ja schon angedroht, er bringt noch 3 weitere Menschen um.
Das heißt, die Sicherungsverwahrung ist vorbehalten, sie kann dann ausgesprochen werden, wenn es nach diesen 15 Jahren um die Entlassung geht. Wie haben denn die Angehörigen das Urteil aufgenommen?
Ja, es war nicht so ganz befriedigend für sie. Eigentlich war jedem klar, es gibt lebenslänglich, aber es war überhaupt nicht befriedigend für sie. Und zwar schon allein aus dem Grund, da er ja keine Reue gezeigt hat. Also er hat sie ja noch verhöhnt. Er hat sie ständig während dieser ganzen 8 Prozesstage verhöhnt. Ich glaube, die wären eher schockiert gewesen, wenn es jetzt bloß ein paar Jahre gegeben hätte. Also lebenslänglich war eigentlich jedem klar. Und in der Verhandlungspause habe ich auch mal gehört, wie der Vater des getöteten Pizzabäckers mal gesagt hat, also er würde über kurz oder lang hier die Zelte in Albstadt abbrechen. Wahrscheinlich will er die Pizzeria verkaufen und wegziehen und ich denke, das ist auch das Beste, was er machen kann. Da wird er bestimmt nicht mehr glücklich. Und es waren dann auch so eindrückliche Momente. Ich erinnere mich noch gut, als eben die Schwester so ein Bild gesehen hat. Und man muss sich das vorstellen, in diesem Gerichtssaal sind, ich glaube, 5 große Monitore. Und wir haben alle unzählige Bilder, hunderte von Bilder, Tatortfotos, Fotos von den Wohnungen, von den sichergestellten Gegenständen gesehen. Und da war eben auch ein Foto von diesem Ziegelplatz. Und da sah man dann diesen einen Badeschlappen liegen und das hat die Schwester dann das erste Mal tatsächlich so auf dem Bild gesehen und die ist total in Tränen ausgebrochen und hat schluchzend gesagt, das ist sein Schuh, der gehört ihm. Und die haben das Ganze so schlimm durchleben müssen, wie sie es wahrscheinlich vorher noch gar nicht gekannt haben, also wirklich auch so bildlich vor Augen geführt bekommen. Und was auch für mich ganz, ganz emotional war, als der Vater des Pizzabäckers, als der vernommen wurde, eben auf dem Zeugenstuhl saß und dann erzählt hat, ja, es war Ruhetag in der Pizzeria, er hat da seine Unterlagen geordnet, hat dann Schüsse gehört, aus dem Fenster geschaut und hat gesehen, oje, da hinten liegt jemand, also 50 Meter entfernt, und hat dann selbst auch noch Polizei und Rettungswagen angerufen, ist dann irgendwann eben vors Gebäude getreten und hat dann eben auch diesen Badelatschen gesehen und hat dann realisiert, oh Gott, das ist mein Sohn, der jetzt dort mit dem Leben ringt und letztendlich stirbt. Und es waren so diese Momente, da hat man mitgelitten mit diesen Angehörigen. Und also, ja, befriedigend war das überhaupt nicht für sie.
Ja, wahrscheinlich kann ein Urteil Erlebnisse nur sehr begrenzt mildern. Wir kommen dann so langsam zum Ende. Was ist denn jetzt dein Fazit am Ende dieses Falls? Findest du denn, dass es befriedigend ausgegangen ist und auch vor allem genug Licht ins Dunkel kam? Oder bleiben für dich vielleicht noch Fragen offen?
Es bleiben mit Sicherheit viele, viele Fragen offen. Dieses Eifersuchtsthema. Wollte er jetzt mehr von der Nichte oder nicht? Ist er jetzt bestohlen worden? Rein theoretisch hätte es ja sein können, aber von wem denn dann und wie viel? Das blieb alles offen und es blieb überhaupt sehr, sehr viel offen. Aber ich muss so im Rückblick auch sagen, letztendlich war das auch alles irgendwo egal. Wer mit wem eine Beziehung hatte oder ob der jetzt irgendwie, ob er das Geld bloß verprasst hat oder ob er bestohlen worden ist. Letztendlich spielt es überhaupt keine Rolle. Für mich ist es so erschütternd, dass zwei junge Menschen, die eben noch das ganze Leben vor sich hatten, so bestialisch umgebracht wurden. Und man muss sich wirklich fragen, für was? Eifersucht, Rache, also das, ja, ist völlig erschütternd. Und deshalb war das auch für mich irgendwo dann noch unbefriedigend.
Damit wären wir am Ende dieser heutigen Folge. Alle meine Fragen sind beantwortet. Vielleicht nimmt manche Antworten der Täter auch mit ins Grab. Ich sage herzlichen Dank, Vera, dass du bei uns warst mit deiner Podcast-Premiere, muss man ja sagen, bravourös gemeistert, und dass du uns mitgenommen hast zu diesem ungewöhnlichen Fall.
Vielen, vielen Dank. Das war jetzt für mich auch nochmal ganz interessant, das Ganze nochmal aufleben zu lassen. Und es war schön, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Bleibt uns wie immer gewogen. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann empfehlt uns auch gerne weiter. Zum Beispiel mit einer Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr noch weitere Podcasts von uns hören wollt, dann empfehlen wir euch den Spatzenfunk aus unserer Sportredaktion. Dort erfahrt ihr alles über die Zweitliga-Kicker, neuerdings, des SSV Ulm 1846 Fußball. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, dann schickt uns gerne auch eine E-Mail an podcast@svp.de. Wir nehmen demnächst auch eine Folge auf, in der wir Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten wollen. Also wenn ihr schon mal wissen wolltet, welchen Fußballverein Moritz Klaus so unterstützt, dann Fragen, die Antwort wird euch sprachlos machen. Und natürlich könnt ihr auch sonst alles andere fragen rund um Akte Südwest. Und wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus The Land, dann schaut mal auf unsere Webseite vorbei unter svp.de/crime. Dort gibt es nicht nur Infos zu unserem Podcast, sondern auch Artikel und Interviews rund um Verbrechen im Südwesten. Und ihr findet dort auch einen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, verpasst ihr dann garantiert nichts mehr von Akte Südwest. Wir sagen an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf svp.de.